was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Nummer 14 der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Es ist eine spannende Reise, die wir machen werden. Von Mekka über Rom nach Jerusalem und überall, wo wir sonst noch Stationen machen werden. Wir haben jetzt den dritten Block. Im ersten Block hatten wir die Großkirchen, im zweiten Block die Freikirchen von den christlichen Kirchen und im dritten haben wir jetzt die Sekten und die Religionsgemeinschaften. Und wir hatten letztes Mal, Teil 13, die Zeugen Jehovas gehabt und jetzt kommen wir zu der Neuapostolischen Kirche. Wir wollen wieder zu Anfang zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen wieder zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns wieder geführt hast, dass du uns bewahrt hast, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir dein Wort zusammen studieren dürfen. Herr, du hast uns die Bibel gegeben als Richtschnur unseres Glaubens. Und es gibt so viele verschiedene Kirchen, die alle sagen, dass sie die Wahrheit haben und dass sie für sich alles beanspruchen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, da den Durchblick zu behalten, zu erkennen, was Wahrheit ist und wo Wahrheit ist und wo es keine Wahrheit ist. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns dabei führst und leitest, dass wir das erkennen können und auch für unser Leben und für unser Denken auch einordnen können. So sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Neuapostolische Kirche. Wir haben wieder vier Teile. Erstens Geschichte und Verbreitung. Zweitens Übereinstimmung mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Tipps, Schlussfolgerungen, die für unser Leben wichtig sind. Fangen wir an mit der Geschichte und der Verbreitung. Die Neuapostolische Kirche. Es gab in den 30er Jahren vom 19. Jahrhundert, also in den 1830er Jahren, eine Erweckung in Großbritannien. Und die Erweckung, die war wirklich stark und heftig und waren viele Menschen, die auch wirklich neu mit Gott begonnen haben. Und dort gab es eine Gruppe von Gläubigen, die sich getroffen haben und die haben dann gesagt, wir müssen eigentlich auch die Aufgaben und die Gaben, die geistlichen Gaben, die wir in der Bibel finden, auch heute noch haben. Und so haben sie gesagt, die Aufgabe und die Gabe der Apostel, die in der Bibel ja beschrieben werden, auch bei den geistlichen Gaben und bei den Ämtern, bei der Auflistung. Und da sagen sie, das haben wir heute gar nicht mehr. Also haben sie gesagt, wir setzen wieder 12 Apostel ein. Und so haben sie dann 12 Apostel eingesetzt. Das ist erstmal ja nicht problematisch, weil Apostel sind ja etwas, kommt darauf an, was man jetzt darunter versteht. Ich denke, dass wir heute alle noch Apostel haben. Denn Apostel heißt eigentlich übersetzt, das sind die Gesandten, die von Gott ausgesandt sind für die Gemeinden, für die Mission. Das heißt, das waren damals die Gemeindeleiter und auch gleichzeitig die Missionare. Die 12 Apostel, die hatten eine Leitungsfunktion und sie waren auch gleichzeitig diejenigen, die neue Gemeinden gegründet haben, die in die ganze Welt hinausgegangen sind, in verschiedene Gebiete und an verschiedenen Ecken der Erde Zeugnis gegeben haben und Gemeinden gegründet haben. Natürlich hatten die 12 ursprünglichen Apostel, die mit Jesus gegangen waren, die hatten einen Vorteil. Warum? Sie hatten 3,5 Jahre Jesus gesehen. Sie waren mit ihm gelaufen, sie haben ihn gehört, seine Lehren gehört, sie haben seinen Tod mitbekommen, seine Auferstehung. Und wenn es irgendwelche Probleme gab in der Christenheit, konnte man immer die Apostel fragen und sie konnten sagen, ja, Jesus hat so und so gesagt und Jesus hat so gesagt. Deswegen hatten sie Autorität, aber nicht durch ihr Amt und ihre Aufgabe oder ihr Gutsein, sondern sie hatten Autorität durch ihre Verbindung mit Jesus, dass sie mit dem irdischen Jesus Verbindung hatten. Und das ist jetzt etwas, wo die neuapostolische Gruppe, die jetzt hier passiert ist, sich gegründet hat, dass die jetzt gesagt haben, diese Autorität, die diese Apostel damals hatten, die müssen wir heute auch wieder einräumen. Und das hat man dann damals begonnen. Der Name war damals dann erstmal katholisch-apostolische Gemeinde. Das war also erstmal nur in Großbritannien. Dann gab es 1863 eine Abspaltung. Es war nach Deutschland rübergekommen und in Deutschland gab es auch dann Gruppen und Gemeinden, die neuapostolisch waren. Und zwar in Hamburg hatte man da vor allen Dingen eine Gruppe. Und 1863 hat sich die Hamburger Gruppe von der Gruppe aus England abgespalten und eine eigene gemacht. Die Gruppe in England ist dann zurückgegangen und ist dann irgendwann ja, hat sich aufgelöst und die Gruppe in Deutschland, die ist eigentlich größer und stärker geworden. Und das ist die Zelle, aus der dann nachher auch die heutige Neuapostolische Kirche geworden ist. Und der Name, den sie hatten, war dann allgemeine christliche apostolische Mission. Es gab dann in den Nachfolgejahren ständig immer wieder viele Abspaltungen. Also ich muss sagen, ich war ziemlich erschüttert, als ich so die ganze Serie hier ausgearbeitet habe von diesem Seminar, zu sehen, wie fast in allen Konfessionen immer wieder Spaltungen gewesen sind. Es gibt eigentlich keine Gruppierung, wo man sagen kann, da ist nur eine Kirche und da gab es keine Abspaltung und das ist nur die eine, sondern das sind manchmal 20, 30, 40 Kleingruppen, die dann von der sich abgespalten haben und dann wieder neu versucht haben, irgendwie sich zu aufzustellen. Meistens aus dem Grund, weil es Streit gab. Manchmal Streit um Nebensächlichkeiten, manchmal Streit um theologische Fragen, manchmal Streit um einfach nur, dass sie vielleicht nicht mehr gewählt worden sind als Leiter. Und es gab viele Dinge, worauf sich der Streit dann bezogen hat. Also auch hier gab es viele Abspaltungen. Und 1895 gab es dann einen Friedrich Krebs. Es war ein sehr starker Leiter, ein starker Führer von dieser Gruppe. Und der hat die Lehre der Stammapostel hervorgebracht. Zuerst mal hatten sie nur gesagt, dass wir Apostel brauchen, 12 Apostel. Und als natürlich die ersten Apostel dann gestorben sind, hat man überlegt, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir nur noch 11, nur noch 10, nur noch 9 Apostel. Da hat man irgendwann die Apostel nachgewählt. Und als man dann nachgewählt hat, dann passiert es eben, dass die eine Gruppe sagte, nein, die wollen wir aber nicht, wir wollen ja bei denen haben als Apostel. Und schon gab es wieder Streit und dann gab es wieder eine neue Spaltung. Und dann Friedrich Krebs hat erst gesagt, wir brauchen Stammapostel. Und die Stammapostel haben die gleiche Autorität wie die Jünger Jesu. Das heißt, was die sagen, gilt. Ähnlich vergleichbar wie mit dem Papst. Der Papst, wenn der Ex-Kathedra spricht oder wenn der Entscheidungen trifft, welche Bischöfe irgendwo eingesetzt werden, dann kann er, wenn er will, das meistens allein entscheiden. Und er hat die volle Autorität und Vollmacht dazu. Und so haben sie hier auch den Stammaposteln die Vollmacht und Autorität gegeben, die damals die zwölf Jünger hatten in der Gemeinde. Aber das ist, denke ich, heute nicht möglich. Warum? Weil diese Stammapostel ja nicht mit Jesus auf dieser Erde gelaufen sind. Die können nicht sagen, na, Jesus hat so gesagt und so gesagt, weil sie nicht dabei waren. Also der achte Punkt in der Geschichte der Neuapostolischen Kirche. Es gab eine interessante Periode und Episode. Also 1951 gab es einen Stammapostel namens Johann Gottfried Bischoff. Das war ein Deutscher. Und der hat gesagt, zu meinen Lebzeiten kommt Jesus wieder. Das war schon mal ein Skandal, als er das sagte, weil er war schon ein bisschen älter. Und da sagten sie, naja, Jesu Wiederkunft, wir glauben ja, dass Jesus bald kommt, wir hoffen es ja auch, aber... Und dann starb er, 1960. Und als er starb, war das natürlich, Jesus war nicht wiedergekommen, war das natürlich ein Skandal. Denn bis jetzt galt es immer so, dass die Stammapostel, was die sagten, das war wie, als ob Gott das sagen würde, als ob es inspiriert gewesen wäre. Und jetzt war hier eine Aussage, die offensichtlich falsch war. Man hat das dann erstmal versucht, klein zu reden und wegzudiskutieren. Und bis heute versucht man das irgendwo aus dem Weg zu gehen, sagt man, naja, so ganz stimmte das nicht, vielleicht muss man das anders interpretieren oder anders irgendwie auffassen. Aber es ist bis heute eine Schwierigkeit bei den Neuapostolen mit dieser Aussage der Stammapostels. Ja, die Verbreitung. Es gibt weltweit ungefähr 8,8 Millionen Neuapostolen. Die haben zwar dann in Deutschland angefangen, aber die sind dann eigentlich weltweit, haben sich sie verbreitet und auch organisiert. In Deutschland haben wir 350.000. Also von daher ist es so, dass die Neuapostolische Kirche eine der größten neben den beiden großen Staatskirchen, katholisch-evangelische Kirche, ist in Deutschland. Und es ist auch so, die Neuapostolen haben auch in Deutschland sehr viele kleine Kirchen, Kapellen. Sie haben eine gute Gebietsdurchdringung. In fast jedem kleineren Ort ist irgendwo eine Neuapostolische Kirche. Aber es ist so, sie nehmen auch ab, sie werden weniger. Sie haben kaum noch oder wenig Zuwachs, aber sie haben auch viele, die dann die Kirche verlassen oder dann auch sterben. Und so werden sie weniger nehmen ab. Und deswegen gibt es immer wieder Situationen, dass sie ihre Kirchen aufgeben und verkaufen und zusammenschließen, mehrere Kirchen zu einer Kirche dann zusammenschließen und das dann so versuchen zu lösen. Ja, wo stimmen ihre Lehren mit der Bibel überein? Erstens, sie haben eine Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Das heißt, sie glauben, Jesus kommt wieder. Und er kommt bald wieder und sie warten darauf und sie möchten auch da mit dabei sein und sich darauf vorbereiten. Zweitens, sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel inspiriert ist und dass Gott durch sein Wort gesprochen hat. Und die Bibel ist für sie die Autorität und die Grundlage. Sie haben nicht die vier Soli der Reformation, wie die anderen Freikirchen, sondern die Inspiration ist für Sie schon wichtig, aber die anderen Dinge sind nicht die gleichen. Auch Ihre Lehre von Gott, dass Sie an die Dreieinigkeit glauben, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ist auch ähnlich, wie auch die Bibel das sagt. Auch Gott als Schöpfer, dass Sie glauben, Gott hat die Welt geschaffen und er ist Schöpfer und Erhalter dieser Welt, ist auch etwas, was Sie aus der Bibel übernommen haben und was auch da stimmt, übereinstimmt mit dem Text der Bibel. Wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Und da muss ich auch nochmal sagen, wenn wir von den Abweichungen sprechen, dann wollen wir nicht andere Kirchen angreifen oder schlecht machen, sondern es geht nur darum, aufzuzeigen, wo gibt es Übereinstimmungen und wo gibt es Unterschiede. Und ich werde auch jeweils einen Bibeltext dazu nennen, um das zu veranschaulichen, warum diese Lehre mit der Bibel nicht übereinstimmt. Und es gibt auch in jeder Kirche und auch in jeder Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft, gibt es auch aufrichtige Menschen, die auch wirklich im Herzen dabei sind und auch, denke ich, bekehrt sind. Also gucken wir uns hier die Abweichungen von der Bibel einmal ein bisschen genauer an. Erstens, das Apostelamt wie in der Urgemeinde. Ich werde erstmal die Liste aufzählen und dann nachher die einzelnen Punkte noch ein bisschen erklären. Das Apostelamt wie in der Urgemeinde. Zweitens, Sie haben drei Sakramente. Drittens, die Versiegelung. Viertens, das Entschlafenenwesen. Fünftens, das Abendmahl als Konsubstantiation. Und sechstens, Sie glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Es gibt noch mehr Punkte, aber ich habe jetzt nochmal diese sechs rausgegriffen als die wichtigsten Punkte. Also erstens, das Apostelamt in der, wie in der Urgemeinde. Das habe ich eben schon mal kurz erklärt gehabt. Sie sagen eben, dass die heutigen Apostel die gleiche Autorität haben wie damals. Die Frage ist nur, woher weiß man, wer jetzt ein Apostel sein soll oder darf oder wer Stammapostel ist und wer nicht? Damals war es ja ganz einfach, die zwölf waren einfach die Apostel, die damals mit Jesus gegangen waren. Und als Judas dann nicht mehr dabei war und man einen nachwählte, waren auch die Bedingungen, dass man sagte, er muss dabei gewesen sein bei der meisten Zeit als Jünger und er muss natürlich auch vom Heiligen Geist erfüllt sein. Aber heute, wie findet man das heute heraus, wer Apostel sein soll und wer nicht Apostel sein soll? Und vor allen Dingen, warum, was legitimiert ihn dazu, diese hohe Glaubwürdigkeit, also ein Sprachrohr Gottes zu funktionieren, also fungieren? Das ist etwas, was die Bibel so nicht kennt. In Römer 12, Vers 3 heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Das heißt, gerade in Römer 12, in den nächsten Versen, hat Paulus dann die verschiedenen Gaben und die verschiedenen Ämter beschrieben. Und er sagt, gerade die Leitungsämter, die Verantwortung haben, haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung könnte sie dazu führen, dass sie sich über dieses Amt erheben. Dass sie glauben, sie sind das Besondere, weil sie eben ein bestimmtes Amt haben. Aber er sagt, jeder soll maßvoll von sich halten. Das heißt, man soll sich selbst nicht erhöhen, man soll eigentlich demütig sein. Man soll Gott in den Mittelpunkt stellen und Gott die Ehre geben für alles, was man tut. Und ich denke, mit diesem Apostelamt hat man hier eine Autorität geschaffen und einen Menschen oder mehrere Menschen hochgehoben auf einen Sockel, der nicht biblisch gewollt ist und auch nicht gut ist. Zweitens, drei Sakramente haben sie. Die heilige Wassertaufe, das heilige Abendmahl und die heilige Versiegelung. Erstens muss man sagen, dass die Sakramente an sich nicht biblisch sind. Der Sakramentsgedanke ist nicht biblisch. Das haben wir aus der katholischen Kirche schon, dass sie haben sieben Sakramente, und in der orthodoxen Kirche haben sie auch sieben Sakramente. Und zwar, Sakrament bedeutet, dass sie sagen, durch den Vollzug der Handlung wird es bereits in Erfüllung gehen. Das heißt, wenn jemand getauft wird, dann wird durch den Vollzug der Taufe an sich der Mensch gerettet, auch wenn er gar nicht glaubt und gar nicht will und gar nichts damit zu tun hat. Das heißt, das bedeutet, dass die Handlung selbst von einem Menschen, der autorisiert dazu ist, durchgeführt, schon das schafft, was es sein soll. Und das ist, denke ich, nach der Bibel nicht richtig. Nach der Bibel ist der Glaube entscheidend, dass der Glaube den Unterschied macht. Wenn ein Mensch glaubt und dann das sich taufen lässt, ist es in Ordnung. Wenn aber jemand sich taufen lässt ohne Glauben, dann nützt die Taufe auch nichts, dann ist der Mensch trotzdem nicht erlöst und gerettet. Deswegen, das Sakramentsprinzip an sich ist schon mal etwas, was nicht richtig ist. Und zweitens ist es auch so, dass die Taufe bei Ihnen auch nicht, Taufe, Abendmahl und Versiegelung, alles drei, nicht dem biblischen Bild entspricht. Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an, warum nicht. Bei der Taufe haben Sie übrigens die Kindertaufe, die Säuglingstaufe. Beim Abendmahl haben Sie auch eine evangelische Form des Verständnisses der Konsubstantiation und die Versiegelung gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an. In Römer 3, 28 sagt Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das heißt, kein Sakrament, kein Priester, nichts ist irgendwo notwendig zwischen Mensch und Gott, dass der Mensch gerettet werden kann, dass der Mensch das ewige Leben bekommt. Deswegen, die Sakramente ist eine Anmaßung der Kirche, dass sie sagt, das Heil kommt von uns. Und dann sagen sie eben auch nur, ein von uns autorisierter Mensch, ein Pastor oder Priester, kann jetzt dieses Sakrament spenden. Und deswegen sagen sie im Endeffekt, wir sind allein selig machen. Wer nicht neuapostolisch ist, kann nicht gerettet werden. Und das sagt die Bibel nirgendwo. Ja. Ein Mensch darf sich niemals zwischen einem anderen Menschen und Gott stellen. Jeder Mensch kann selbst die Bibel lesen, selbst die Bibel verstehen und auch selbst sein Leben Gott übergeben und durch seine Bekehrung zu Gott und seine Beziehung zu Gott gerettet werden. Und die Kirche ist dazu da, um die Geretteten jetzt auch zu sammeln und zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig stärken können und auch in der Mission gemeinsame Sachen machen können. Aber sie sind nicht dazu da, dem anderen vorzuschreiben oder dem anderen das Heil zu spenden. Das war schon bei der katholischen Kirche nicht in Ordnung und das ist hier genauso verkehrt. Ja, dann haben wir die Versiegelung. Die Versiegelung ist bei der Kirche, neuapostolischen Kirche, etwas, wo sie sagen, die Taufe ist da und die Versiegelung ist etwas, wo sie sagen, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie haben es nur anders genannt. Und bei ihnen ist auch die Vorstellung, dass wenn jemand versiegelt wird, dass Gott dann seinen Glauben versiegelt, bestärkt, ihm den Heiligen Geist gibt und dass er dann automatisch gerettet ist. Die Versiegelung bewirkt die Rettung, die Erlösung im Menschen. Das ist auch nicht biblisch. Nach der Bibel gibt es eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist im Herzen, wenn ein Mensch sich bekehrt. Aber das heißt, dass der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt und hier wirkt und mir hilft, bei Gott zu bleiben, dass ich nicht vom Glauben wieder abfalle. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, nach der Bibel ist die Taufe, die Wassertaufe und die Geistestaufe. Das sind eins. Bei der Taufe wird dem Täufling die Hand aufgelegt und das ist gleichzeitig die Taufe mit dem Heiligen Geist. Kann man nicht auseinander trennen. Und das ist auch in der Bibel so, dass es immer zusammen war. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen, wo es getrennt war, nämlich als es Gläubige gab, die nur mit der Johannestaufe getauft waren. Und bei der Johannestaufe gab es den Heiligen Geist nicht. Da gab es nicht die Handauflegung und sondern da war nur die Taufe zur Vergebung der Sünde. Und deswegen gab es eben auch Gläubige, die mit Johannes getauft worden waren. Und wo denn Paulus sagt, Petrus sagt, die müssen nochmal getauft werden, weil einfach hier der Heilige Geist fehlt. Ja. Und dann wurden sie nochmal getauft und die Hände ihnen aufgelegt bei der Taufe und dann sind sie auch vom Heiligen Geist erfüllt worden. Das heißt, die Vorstellung, dass die Wassertaufe und die Versiegelung zwei verschiedene Dinge sind, die auch zeitlich voneinander getrennt sein können, ist nicht biblisch. Das gehört mit der Bibel zusammen, das ist eins. Das ist eigentlich eine Zeremonie, wo verschiedene Dinge passieren, dass der Mensch sich taufen lässt, im Wasser untertauchen lässt und dann auch durch die Handauflegung den Heiligen Geist bekommt. Ja, viertens, das entschlafenden Wesen. Das klingt schon mal sehr sonderbar und ist auch sonderbar. Nämlich, sie sagen, dass beim Abendmahl auch die Toten das Abendmahl bekommen sollen. Und zwar die Toten, die gläubig waren, die also ihrer Kirche angehörten und gestorben sind. Und die sollen auch das Abendmahl weiterbekommen. Warum? Weil das Abendmahl wieder das Heil spendet. Da die Toten eben weiterleben irgendwo. Deswegen ist es so, dass sie natürlich auch als Lebewesen irgendwo unterwegs auch diese Heilspendung durch das Abendmahl brauchen. Und deswegen sagen sie, nehmen die Toten am Abendmahl teil. Da haben sie manchmal auch noch Stühle stehen, die leer sind, wo denn sie glauben, dass die Toten dann da Platz nehmen können. Also sie haben einen richtigen Totenkult. Und dann bekommt es, das machen sie folgendermaßen, man kann den Toten ja schlecht jetzt die Oblate, also das Brot vom Abendmahl, kann man ihnen ja schlecht irgendwo hinstecken oder reinreichen. Die haben ja keinen Mund, die Toten. Sie glauben ja, dass nur die Seelen der Toten jetzt anwesend sind. Und da kann man ihnen ja nicht irgendwo, die können ja da nicht essen, die Toten. Ja, denn eine Seele ohne Mund kann ja kein Brot essen. Aber dann sagen sie, jetzt dann tut der Apostel, für die Toten das Essen. Das heißt, er bekommt zwei Oblaten, die nur für die Toten sind, und die isst er dann, und das ist dann für die Toten gegessen. Aber sie glauben, dass sie da sind, dass sie anwesend sind. Deswegen ist das, man kann fast sagen, eine spiritistische Versammlung. Wenn man glaubt, dass jetzt die Toten hier anwesend sind und die vielleicht auch in irgendeiner Form fühl- oder hörbar sind und sie im Abendmahl teilnehmen. Aber in Prediger 9, Vers 5 und 6 steht Folgendes: Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Für immer haben sie keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Es ist ganz deutlich, dass die Toten, wenn sie gestorben sind, keinen Anteil mehr haben. Das heißt, sie können an keinem Abendmahl teilnehmen, sie können nirgendwo hingehen. Warum? Sie sind tot, sie sind unter der Erde und liegen dort und sie haben kein Bewusstsein mehr. Es gibt keine unsterbliche Seele, die irgendwo weiterlebt und da noch irgendetwas tun könnte oder auf dieser Erde teilnehmen könnte. Deswegen, dieses ganze entschlafenen Wesen ist mit der Bibel nicht zu vereinbaren. Es ist auch nirgendwo gesagt, keine Stelle erwähnt, dass wir beim Abendmahl auch für die Toten Brot haben sollen, was wir ihnen geben sollen. Gibt es nicht. Abendmahl, wir hatten es gerade schon erwähnt, aber auch die Frage, was beim Abendmahl geschieht, nämlich die Konsubstantiation, ist hier wichtig. Es gibt drei verschiedene, grob eingeteilt, drei verschiedene Sichtweisen über das Abendmahl. Die katholische Sichtweise ist, dass sie sagen, beim Abendmahl wird das Brot bei der Wandlung in den echten Leib Jesu verwandelt. Es ist also ein neues Opfer. Jesus kommt vom Himmel herab und wird wieder neu auf diese Erde Mensch. Er verwandelt sich in das Brot, sein Leib. Und die Gläubigen essen denn Jesu Leib. Sie schmecken zwar Brot auf ihrer Zunge, aber eigentlich ist es der Leib Jesu, weil es verwandelt worden ist. Das ist also dieser Opfergedanke bei der Messe. Ich denke, die biblische Sicht ist, dass das Abendmahl ein Gedächtnismahl ist. Jesus hat es eingesetzt, um dass wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns gegeben hat. Und jetzt gibt es ein Zwischending, was Luther damals auch aufgestellt hat. Das ist die Konsubstantiation. Das heißt, er sagt nicht, dass das Abendmahl ein Opfer ist, aber er sagt auch nicht, dass es nur symbolisch ist, sondern er sagt, es ist zwar überwiegend symbolisch, aber in dem Brot, das Brot bleibt das Brot, das verwandelt sich nicht. Also es gibt keine Verwandlung bei dieser Form, sondern es bleibt das Brot, aber Jesu Gegenwart wird real in dem Brot mit sichtbar. Wie das funktioniert, dass das Brot trotzdem das Brot bleibt, das kann keiner verstehen. Aber es ist also so ein Zwischending, dass es kein Opfer ist und dass es sich auch nicht verwandelt, dass es das Brot bleibt, aber trotzdem Jesu Gegenwart in dem Brot da ist. Und diese Auffassung haben auch die Neuapostolen. Der Text sagt in 1. Korinther 11, Vers 23 und 24, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Was sagt Jesus? Das tut zu meinem Gedächtnis. Es ist also ein Gedächtnismahl, dass das Brot und der Wein, der Traubensaft, ein Symbol sind für Jesu Tod, für sein Leib, der gegeben worden ist und sein Blut, was vergossen worden ist. Das ist also ein Gedächtnismahl und die anderen Vorstellungen sind, denke ich, nicht der Bibel entsprechend. Leider gab es damals zwischen Luther und Zwingli und Calvin einen großen Streit in dieser Frage. Ja, sie haben sich damit auseinandergesetzt und das war eigentlich auch der Hauptpunkt, warum sie auch nicht gemeinsame Sache gemacht haben. Luther hat Zwingli und Calvin stark angegriffen, weil sie eben nur die Symbolik gesehen haben in dem Abendmahl und Luther halt diese reale Existenz im Leib, im Brot mit geglaubt hat. Sechstens, die Unsterblichkeit der Seele. Auch hier sind die neuapostolischen Gläubigen auch sehr stark und sehr nah an den Großkirchen, katholische und evangelische Kirche. Ein Text dazu, Hesekiel 18, Vers 20. Da heißt es, nach Schachter 2000 Übersetzung, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Also ganz klar, die Seele des Menschen ist nicht unsterblich, sondern hier steht, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Weil hier die Seele im Sinne von den ganzen Menschen befassend verstanden wird. Dass der Mensch nicht eine Seele hat, sondern eine Seele ist. Und dass er natürlich, weil der ganze Mensch auch sterben kann, seine Seele, er selbst stirbt. Ja, deswegen steht hier auch, die Seele, die sündigt, soll sterben. Deswegen ist der Gedanke an der unsterblichen Seele der Bibel fremd. Der Mensch kann nicht unsterblich sein, weil Gott allein Unsterblichkeit hat. Und der Mensch sie nur verliehen bekommt, wenn Jesus wiederkommt, wenn er natürlich gläubig war. Punkt 4, die Hinweise. Ja, erstens Bibel lesen, zweitens Lebensübergabe an Jesus, drittens persönliche Beziehung zu Jesus, viertens keinen Kontakt mit Toten. Zum ersten Punkt, die Bibel lesen. Ein Bibeltext, Jesaja 8, Vers 19 und 20. Dort steht, und wenn sie euch raten, die Totenbeschwörer und Zauberer, die geheimnisvoll flüstern und murmeln, zu befragen, so antwortet, soll ein Volk nicht lieber seinen Gott befragen? Soll man die Toten über die Lebenden befragen? Richtet euch nach Gottes Weisung aus und wendet euch seiner Offenbarung zu. Wer damit nicht übereinstimmt, dem wird kein Morgenrot mehr leuchten. Hier haben wir einen interessanten Text, der genau diese Sache, wo man anfängt mit Zauberern und Totenbeschwörern zu sprechen, dass Jesaja hier sagt, das ist nicht in Ordnung, sondern wir sollen Gott fragen, direkt mit Gottes Wort. Ja, und die Toten, weil sie tot sind, können uns nichts sagen. Denn wer dort zu denen geht, von denen die Geheimnisse flüstern und murmeln, der befragt nicht Gott. Deswegen antwortet man ja, oder soll Jesaja antworten, soll ein Volk nicht lieber seinen Gott befragen? Weil die Quelle, die man hier befragt, bei den Toten oder bei den Zauberern, ist nicht Gott, sondern das ist Satan, das sind die Dämonen. Ja. Deswegen sollte man alles, was mit Totenbeschwörung zu tun hat, sollte man die Finger von lassen und das nicht tun. Wir sollten die Bibel lesen. Im zweiten Vers heißt es, dass wir uns nach Gottes Weisung richten sollen und nach seiner Offenbarung. Das ist die Bibel, Gottes Wort. Und da finden wir Ratschluss und Gottes Weisung und Gottes Weg für uns. Zweitens, die Lebensübergabe an Jesus. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Frieden, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zum Vater, zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Hier spricht Paulus von der Frucht des Geistes. Wenn wir gerecht geworden sind, das heißt, wenn wir unser Leben Gott übergeben haben, denn was haben wir davon? Warum machen wir das? Erstens, wir haben Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott zu haben, ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ein Mensch mit Gott keinen Frieden hat, dann hat er in seinem Herzen immer ein Loch, hat er Unruhe, Unfrieden und er wird seines Lebens nicht glücklich und froh. Also, wir haben erstens Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir haben Zugang zum Glauben, zu dieser Gnade. Das heißt, der Glaube ist die Tür, wodurch wir die Gnade in Anspruch nehmen können. Ja. Und wir haben die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Das sind drei Dinge, die wichtig sind. Den Frieden, den Glauben, die Gnade und die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Leben Gott ganz übergeben. Dass wir jede Ecke übergeben und dass wir auch von manchen Vorstellungen, die vielleicht irgendwelche Kirchen sagen, dass wir uns davon lösen können und dass wir nach dem gehen, was die Bibel sagt, was Gott sagt, dass das die Grundlage unseres Glaubens ist. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Paulus sagt hier, wir haben Jesus angenommen, das ist wichtig. Das ist ja die Grundlage unseres Glaubens, das ist der Grund, warum wir erlöst sind. Und jetzt sagt er, weil wir ihn angenommen haben, so wie wir ihn angenommen haben, so lebt auch in ihm. Und das heißt, dass wir nicht nur mit ihm starten, sondern dass wir auch auf Dauer mit ihm leben. Dass er in unserem Leben den ersten Platz hat, dass er Teil unseres Lebens geworden ist. Dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir uns Zeit nehmen für die persönliche Andacht, für das Bibellesen, für das persönliche Gebet und dass wir in Jesus leben und mit ihm leben und in ihm wachsen und ihm ähnlicher werden. Punkt 4, keinen Kontakt mit Toten. Gott hat bewusst und ganz stark uns davor gewarnt, den Totenkult sein zu lassen. Warum? Weil die Toten tot sind. Und der Totenkult führt immer dazu, dass man mit Dämonen in Kontakt kommt, weil die Dämonen die Gestalt von Toten annehmen können und das dann auch praktizieren. Wenn man mit Dämonen in Kontakt kommt, dann ist das Spiritismus und dann kann man okkulte Belastungen bekommen und das kann böse enden. Deswegen gibt es einen Bibeltext in 3. Mose 20, Vers 6. Dort steht, wenn sich jemand den Totenbeschwörern und Wahrsagern zuwendet, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Also manche Sünden, die, wenn der Mensch die er tut, da sagt Gott, gut, da kann man kommen, man kann eine Vergebung bitten und es wird vergeben und so weiter. Aber wenn jemand das tut, wenn jemand sich zu den bösen Geistern wendet, zu den Dämonen, zu den Totenbeschwörern und Wahrsagern, das bewusst macht, obwohl er an Gott glaubt, dann sagt er, soll er ausgerottet werden. Das heißt, Gott hat hier ganz bewusst, ganz massiv eingegriffen, um zu sagen, das dürft ihr auf keinen Fall. Weil wir auf Gottes Seite stehen. Und wenn wir in Gottes Reich sind, sind wir seine Kinder. Und dann sollen wir nicht mit Satan, der in seinem Reich ist, nicht sympathisieren, Kontakt haben und da von ihm Informationen einholen oder irgendwelche Dinge mit ihm in Verbindung stehen. Deswegen ist es wichtig, das ist leider hier in der Neuapostolischen Kirche der Fall, dass hier dieser Totenkult beim Abendmahl etwas ist, was die Bibel ausdrücklich verbietet und davor warnt, dass wir so etwas nicht tun sollen. Deswegen, noch einmal zusammengefasst, wichtig ist, dass wir die Bibel lesen, dass wir mit Jesus verbunden sind und dass wir auch dem folgen, was Gott sagt. Dass die Bibel unser Maßstab ist und dass wir die Lehren, die wir haben und die Praktiken, die wir haben, an der Bibel ausrichten. Wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns erlöst hast und dass wir durch dein Blut Vergebung unserer Schuld haben dürfen. Und wir bitten dich, Herr, vergib uns, wenn wir gesündigt haben. Nimm die Schuld von uns weg. Wir bitten dich auch, Herr, dass du uns bewahrst davor, in Sünde zu fallen, aber auch besonders auch in Sünde, die du so verabscheut hast, dass wir nicht mit spiritistischen und okkulten Dingen in Verbindung kommen, dass wir nicht mit Totenbeschwörern und Wahrsagern uns abgeben, sondern hilf, dass wir dir folgen und dass du uns freimachen kannst von allen okkulten Belastungen und Bindungen. Herr Jesus, hilf, dass wir Zeit finden für dich, dich besser kennenzulernen, dich zu lieben und auf dich zu schauen, und dass du in unserem Leben Gestalt gewinnen kannst und dein Bild widerspiegeln kannst. So segne du uns und bleib du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war Teil Nummer 14 über die Neuapostolische Kirche. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, auch bei unserem nächsten Teil wieder dabei zu sein, wenn es heißt, was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen, Teil 15, die Mormonen.